Yasir, du hast eine Wahnsinnsgeschichte. Du bist im Nordsudan aufgewachsen als einziger Sohn in einem streng muslimisch-konservativen Elternhaus. Und dein Vater hat dich mit 8 Jahren auf eine Koranschule geschickt. Dort solltest du für 2 Jahre bleiben und unterrichtet werden. Nimm uns so ein bisschen in diese Zeit mit hinein. Wie waren diese 2 Jahre für dich?
Rückblickend heute sage ich, diese 2 Jahre wurde meine Kindheit dort begraben. Als ich in diese Koranschule angekommen bin, wusste ich nicht, was mit mir gemacht wird. Und ich wurde auch dort radikalisiert. Man hat mir einfach Hass beigebracht, Menschen zu hassen, die ich noch nie gesehen habe oder irgendetwas mit ihnen zu tun habe. In diese 2 Jahren mussten wir den Koran auswendig lernen. Das ist nicht wie Jungscha oder dass man sich mit den Texten beschäftigt, sondern rein einfach auswendig von morgen bis abend. Und dort habe ich einfach eine neue Identität bekommen. Und man hat mir beigebracht, du gehörst nicht mehr zu deiner kleineren Familie, sondern du gehörst zu der islamischen Umma, die größer als deine Familie ist, und du musst loyal zu dieser Umma sein.
Und Teil dieses Glaubens oder dem, was du da gelernt hast, war dann auch, dass Andersgläubige eigentlich vernichtet werden müssen.
Genau, vom Kind her habe ich einfach sehr klare Linie gelernt. Wer darf leben, wer darf nicht leben. Ich habe die Leute einfach, oder die Menschen wurden sortiert, Gläubige und Gläubige. Und Ungläubige haben einfach nicht das Recht zu leben.
Du hattest auch einen Christen in deiner Schulklasse, der hieß Zakaria.
Ja.
Und es kam irgendwann zu einem schrecklichen Ereignis. Nimm uns da ein bisschen mit rein, was ist da passiert?
Ja, Zakaria war in meiner Klasse. Ich habe ihn gehasst vor 2 Gründen, weil er Christ war und weil er vom Südsudan war. Und wir haben einfach keine Beziehung zu den Menschen vom Südsudan. Bis ich Christ geworden bin, habe ich auch keine Beziehung zu Christen gehabt. Ich habe nie einen Christ die Hand gegeben oder respektiert und so. Und Zakaria war bei uns in der Schule. Er war der einzige Christ. Und wir haben ihn alle gehasst. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen ihn umbringen, weil er ein ungläubiger Mensch ist. Und diese Gedanken kamen mir nicht nur spontan, sondern das ist, was in mir verpflanzt worden war in der Koranschule. Und das ist einfach, hat einfach mich ermutigt, ihn mehr zu hassen, das zu organisieren und sagt dann, okay, wir bringen ihn um. Und wir haben ihn tatsächlich in einer Nacht so schwer verletzt. Zakaria hat geschrien und wir waren ohne Erbarmen gegenüber ihm. Wir haben sein Bein gebrochen und hat geblutet und ich höre seinen Schrei bis heute. Und wir haben ihn unter diesem Baum liegen lassen und er kam nie wieder zurück in die Schule.
Und hattet ihr ein schlechtes Gewissen oder wie hat sich das dann im Nachhinein angefühlt? Das hat sich wahrscheinlich richtig angefühlt,
Ja,
oder?
das Gegenteil. Man fühlte sich stolz. Man fühlte sich, ich habe etwas vor Allah gemacht, vor Gott gemacht. Ich erfüllte einfach meine religiöse Pflichte. Und vom Schuld war nicht die Rede bei mir damals. Ja.
Jetzt sitzt du heute hier in einer Sendung. Du bist offensichtlich kein radikaler Islamist mehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie kam es dazu?
Ja, mit etwas in meiner Familie passiert. Ich habe einen Onkel, der auch radikaler Muslim war. Er ist ja Christ geworden. Und damals wollte ich ihm helfen, zurück zum Islam zu bringen. Und ich wollte diese Frage beantworten, wer Jesus Christus ist. Nicht um Christ zu werden, sondern einfach, um ihm zu sagen, dass das Christentum kann und darf nicht der Weg zu Gott sein. Bis eines Tages etwas passiert. Ich war im Krankenhaus. Ich begleitete den Sohn meines Onkels, der todkrank war. Und da kamen 2 koptische Christen, die ich auch gehasst habe. Und sie haben für dieses Kind gebetet, der todkrank war. 4 Wochen lang war er in einem Koma. Er konnte nicht sprechen und die Ärzte gaben ihm keine Chance zu leben. Und diese beiden Christen haben zu mir gesagt, sie wollen für dieses Kind beten. Ich war so ignorant. Ich wusste nicht, dass Christen beten. Ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe es ihnen gesagt, sie können beten und dann danach, ich möchte sie nicht mehr sehen. Und diese beiden koptischen Christen standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen an, im Namen Jesu Christi zu beten. Und ihr Gebet hat mich innerlich bewegt vor 2 Gründen. Sie haben mit Liebe gebetet. Ja. Ich habe auch als Muslim damals vor den Christen gebetet, dass Gott sie zerstört, dass Gott sie vernichtet. Und diese 2 ungläubigen Christen, dachte ich, kamen und haben im Namen Jesu Christi gebetet, mit Liebe. Und zweitens, sie haben einfach mit einer Gewissheit gebetet und selber mit Gott geredet, als ob sie ihn persönlich kennen. Und dann habe ich gedacht, wer sind diese Menschen? Ich bin der Gläubige hier, nicht sie. Und als sie ihr Gebet beendet, mit einem Amen beendet haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen.
Wow.
Und das Leben kam in ihm wieder. Und an diesem Tag öffnete Jesus auch meine Augen, damit ich ihn sehen kann. Weil einer von diesen beiden koptischen Christen blieb mit mir und hat mit mir über Gott geredet, über Jesus geredet. Und er sagte zu mir, Gott liebt dich. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich diese zwei Worte in einem Satz gehört habe. Gott und Liebe. Und er sagte zu mir, Gott liebt dich nicht, weil du ein guter Mensch bist, sondern weil Gott ist Liebe und er kann nicht anders sein. Und das hat mein Leben verändert und ich verdanke diesen koptischen Christen. Ich verdanke den Menschen, die für mich gebetet haben. Und ich sage oft, ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam richtig oder falsch ist. Ich bin Christ geworden, nicht weil ich irgendetwas verstanden habe. Ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Und ich wünsche, dass er mit jedem macht heutzutage.
Was eine Wundergeschichte. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Ja. Ja. Du hast dann alles verloren, also deine Familie hat dich sozusagen als Sohn rausgeschmissen von zu Hause, hat dich sogar beerdigt. Ja. Wie war das für dich?
Es war sehr schlimm. Meine Familie hat mich für tot deklariert und ich komme von einer sehr großen Familie. Ich habe immer kollektiv gelebt. Meine Familie war alles für mich, war mein Halt und meine Identität und alles, was in meinem Leben war, meine Familie. Und meine Familie war eine gute Familie für mich, obwohl sie extremistische Muslimen waren. Aber wir haben uns gegenseitig um uns gekümmert. Und dann, als ich Christ geworden bin, oder besser gesagt, als Nachfolger Jesu Christi geworden bin, denn meine Familie und mein Vater besonders sagte, du bist nicht mein Sohn. Und ich musste mein Zuhause verlassen. Und das war schwierig. Und auch jetzt fällt mir nicht so einfach darüber zu denken. Und weil Familie und die Gesellschaft ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Sehr.
Du wurdest dann, weil du Christ warst, fast wöchentlich eingesperrt, musstest ja. auch 49 Tage in einem ja. Geisterhaus verbringen. Das war bekannt für seine Foltermaßnahmen. Also es ist wie ein Gefängnis, kann man sich das vorstellen. Und du bist dann nach Kenia gekommen, hast da eine Frau kennengelernt und bist dann irgendwann hier nach Deutschland gekommen.
Ja, ja.
Was war so der erste Gedanke, als du zum ersten Mal auf deutschem Boden warst?
Ja, aber in dieser Zeit im Gefängnis, wie du gesagt hast, das war für mich sehr schwierig. Aber was mich getragen hat in dieser Zeit, war zwei Sachen. Weil Menschen für mich gebetet haben und weil ich biblische Geschichten und biblische Verse auswendig gelernt habe, die ich jeden Tag für sich gemacht habe. Und ich wurde entlassen, deswegen habe ich das Land verlassen. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, das war im April, war sehr kalt und nass. Und dann kam ich in Deutschland an, im Schwabenland. Neue Sprache, neue Kultur. Und alles war neu für mich. Und da fing eine neue Reise an. Auch.
Ja. Ja. Carsten, laut der Studie der Deutschen Islamkonferenz leben in Deutschland mittlerweile so 5,3 bis 5,6 Millionen Musliminnen und Muslime. Das entspricht rund 6,5% der Gesamtbevölkerung. Und immer wieder kommt es ja zu Diskussionen und Konflikten in unserer Gesellschaft. Viele nehmen den Islam als Bedrohung wahr. Wie schätzt du die aktuelle Lage als Experte, sage ich mal, ein, hinsichtlich des Islam in Deutschland?
Ja, wir haben, wie du es angedeutet hast, wir haben eine sehr stark polarisierte Diskussion. Also im Augenblick ist ja das Thema, würde ich sagen, so ein bisschen über einige Jahre ein bisschen stärker in den Hintergrund gerückt, hinter anderen Themen, die sehr stark die Nachrichten dominieren. Aber wenn darüber diskutiert wird, oft dann natürlich nach entsprechenden Anschlägen, die Unruhe auslösen, Ängste auslösen, gerade wenn sie in Europa stattfinden. Wenn sie außerhalb von Europa stattfinden, wird es oft nur am Rande, muss man sagen, leider wahrgenommen. Aber dann gibt es sehr hitzige Diskussionen und dann gibt es nur Schwarz-Weiß und dann bleibt die Wahrheit oft auf der Strecke. Aber sie bleibt natürlich auch da auf der Strecke, wo reale Probleme einfach verdrängt werden. Ich glaube, das ist schon ein Problem, mit dem wir weiter zu kämpfen haben. Wir müssen es lernen als Gesellschaft und ich hoffe, dass wir als Christen da vorangehen können mit gutem Beispiel. Probleme, die einfach wirklich da sind. Manche hat Yassir angesprochen, Indoktrination, zumindest in Teilen von Koranschulen, von bestimmten Moscheen, bestimmten Gruppen, bestimmten Strömungen des Islams. Eine starke Politisierung, eine Radikalisierung, starke Freund-Feind-Bilder, verfestigte Freund-Feind-Bilder, die teilweise wirklich dann in manchen Milieus mit der Muttermilch aufgesogen werden. Und da müssen wir lernen, sachlich, respektvoll gegenüber dem Menschen, der uns gegenübersteht oder über den wir gerade sprechen, über dessen Religion wir vielleicht auch gerade diskutieren als Gesellschaft, sachlich, aber auch kritisch, wo es notwendig ist, zu sprechen. Wenn wir es mit unseren Werten, mit unseren Grundlagen, auch die im Grundgesetz jetzt besonders stark auch beschrieben werden, ernst meinen. Und ich glaube, dass wir da oft zu zwei Seiten, also zur einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Wir verdrängen und beschwichtigen oder wir sprechen Dinge aus einem Hass, aus einer Angst heraus an. Wir übertreiben dann, wir nehmen dann nur noch IS und Boko Haram oder Muslimbruderschaft wahr und wollen nicht wahrhaben, dass es auch sehr, sehr viele Muslime, sicherlich sogar die Mehrheit gibt in unserem Land, die ganz anders leben. Auch viele Muslime, die das mischen, ohne sich immer selbst und anderen darüber Rechenschaft zu geben, sogenannte hybride Identitäten entwickeln zwischen dem, was sie gut finden im Westen, was sie einfach aufnehmen, teilweise dann auch versuchen, mit ihrer Religion in Einklang zu bringen oder sogar zu begründen, und dem, was sie von ihrer Kultur sehr stark liebgewonnen haben und weiterleben wollen. Also auch diese Graubereiche gibt es. Mhm. Und damit müssen wir uns auch auseinandersetzen, glaube ich, und offen dafür sein und gleichzeitig reale Probleme viel offener und klarer auch ansprechen.
Du hast gerade schon Terroranschläge angesprochen. Gerade nach Terroranschlägen wird ja oft gesagt, der Islamismus hat nichts mit dem Islam zu tun. Wie bewertest du diese Aussage?
Ja, die ist schlichtweg falsch. Also das ist ein Ausdruck dieser Beschwichtigung und dieser Problemverdrängung, wenn man einfach sagt, es hat nichts miteinander zu tun. Es hat sehr wohl miteinander zu tun. Gruppen, die dem politischen oder gar dem militanten, gewaltbereiten Islamismus anhängen, beziehen sich auf ihre Quellen, beziehen sich auf den Koran, beziehen sich auf Hadithe, auf das Beispiel, auf das Vorbild ihres Propheten Mohammed. Und das ist für sie unantastbar, das darf nicht hinterfragt werden. Solche Gruppen würden auch Kritik seitens der Muslime selbst, also innerislamisch oder auch von außen an ihrem Propheten, befürworten das teilweise wenn man jetzt in die muslimischen Mehrheitsgesellschaften schaut, erschreckend hohem prozentualen Anteil befürworten da auch restriktive Maßnahmen, Unterdrückung solcher Kritik oder sogar Blasphemieprozesse bis hin teilweise zur Hinrichtung der Menschen. Das heißt, das haben wir und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Gleichzeitig würde ich sagen, ja, ich verstehe auch die, die sagen, bitte differenzieren, weil natürlich wir nicht einfach das gleichsetzen können. Es gibt viele Muslime, auch da würde ich sagen, ja, die Mehrheit, die im Alltag ihren Glauben einfach lebt, die weiter auch ihre rituellen Pflichten erfüllen möchte, die sie aus ihren Quellen ableiten, aber die kein politisches Ziel jetzt verfolgen oder auch nicht Gewalt gegen Nicht-Muslime legitimieren, teilweise sogar nach Studien großes Interesse haben, auch Nicht-Muslime oder Christen kennenzulernen, die bedauern, dass sich da manche Tür schließt oder nie aufgeht, die also gerne mit uns auch als Christen ins Gespräch kämen, und die sollten wir auch wahrnehmen. Und die sind aus ihrer eigenen Wahrnehmung her auch einfach Muslime. Und denen will ich als Christ auch nicht unterstellen, sie müssten so denken wie der Clan, in dem Yassir aufgewachsen ist und die Gruppe, ja, zu der er gehört hat. Und ich glaube, deshalb liegt die Wahrheit dazwischen. Es hat miteinander zu tun, aber es sollte nicht gleichgesetzt werden. Islamismus ist eine politische Ideologie, die aus dem islamischen Wahrheitsanspruch einen Machtanspruch ableitet und sich dabei schon auch auf Mohammed und auf die islamische Frühzeit bezieht. Aber sie ist nicht allein daraus erklärbar.
Ich finde es auch problematisch, wenn Gewalt passiert. Und dann kommen Politiker zum Beispiel, die sagen, das hat nicht mit dem Islam zu tun. Ich glaube, unsere Politiker, sie sollen sich damit beschäftigen, Gewalt in jeder Art und Weise abzulehnen. Sie sind keine Theologen. Ja? Und dann die Muslime, die sagen, das hat nicht mit dem Islam zu tun, sie sollen uns genau sagen, warum. Ja? Was machen diesen Menschen, diesen Terroristen und diesen gewalttätigen Muslimen, was machen sie, was nicht mit dem Islam konform ist? und nicht nur einfach, das ist einfach so eine Aussage zu sagen. Aber auf der anderen Seite, ich stimme dir total zu, dass es viele friedliche Muslimen gibt. Und deswegen müssen wir einen Unterschied machen zwischen Muslimen und Islam und Menschen, die friedlich leben wollen. Und diese friedlichen Muslimen müssen auch eine Stimme sein. Und sie müssen auch ihre Stimme erheben und sie sagen, was passiert, ist falsch. Mhm. Weil wenn jemand einfach schweigt, dann ist man bedeutungslos. Dann gewinnen nur diese Terroristen und diese gewalttätigen Muslimen.
Du hast auch ein neues Buch rausgebracht, das heißt, wir müssen reden, bevor es zu spät ist. Und da schreibst du, dass die Bereitschaft, Gewalt im Namen des Islams anzuwenden, nicht nur eine Randerscheinung ist. Wie schätzt du denn das aktuelle Gewaltpotenzial im Islam ein, als jemand, der mittendrin war?
Ja. Für mich, von meiner persönlichen Biografie, als ich Zakaria gehasst habe und ihn versucht umzubringen, das war nicht meine eigenen Gedanken. Ja, ich habe Texte gehabt. Und diese Texte beschreiben jemanden wie Zakaria und die Juden und die Menschen, die nicht Muslimen sind, alles ungläubig. Ja? Und das Wort Qatilu oder töte die Ungläubigen, das kommt sehr häufig im Koran vor. Das heißt, wir haben Texte und man muss sich mit diesen Texten auseinandersetzen. Und es hilft nicht zu sagen, sie haben das falsch verstanden oder sie haben das falsch interpretiert. Die Geschichte zeigt das, die Texte zeigen das und auch die Praxis zeigen das. Und das macht mir Sorgen, wenn man einfach schlichthin schweigt und ich sage, es gibt kein Problem. Und es ist nur eine kleinere Minderheit. Für mich, wenn eine Person gibt, der Gewalt verherrlicht und Gewalt übt in unserer Gesellschaft, für mich bedeutet das, es ist eine Person zu viel. Mhm. Und wir müssen uns damit beschäftigen. So, das heißt, wenn man sagt, die Salafisten, die Islamisten, die sind nur 1200, und das soll kein Trost für uns sein.
Gewalt gibt es ja aber in allen Religionen, also auch in der Vergangenheit des Christentums wurde Gewalt praktiziert. Warum betonen wir gerade hier die Gewalt?
Ja, für mich im Christentum, die Kreuzzüge und was weiß ich, da ist viel passiert. Und die Kirche hat sich auch Auseinandersetzung und das ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Der Dschihad im Islam für mich hat verschiedene Bezüge. Es gibt Texte im Koran. Im Leben von Mohammed, als ich Muslim war, war mein Ziel tagtäglich, wie Mohammed zu werden. Er hat die Juden gehasst, ich habe die Juden gehasst. Er hat die Christen gehasst, ich habe die Christen gehasst. Er hat Kriege geführt, ich wollte wie ihm sein. Das heißt, der Dschihad ist im Koran verankert, im Leben Mohammed verankert. Und die vier Khalifs, die nach ihm gekommen sind, ist verankert. Und er wird auch verherrlicht. Als ich in der Moschee war, der Imam am Freitag redete über den Dschihad und sagte, das ist unser bester Weg. Wenn man das zum Christentum vergleicht, ja, diese Kreuzzüge, die waren nicht ein zeitlose Aktivitäten, die passiert sind, sondern wir müssen das einfach im historischen Kontext sehen und das auch ablehnen. Ja, und als Christ, ich orientiere mich nach der Lehre und Leben Jesu Christi. Ja, das ist meine Sunna, ist Jesus Christus. Und da finde ich nichts, wo Jesus sagte, ich soll und ich kann Gewalt nutzen, um Menschen zu zerstören. So von daher, diese Vergleicherei ist nicht zielführend. Aber gleichzeitig, ich sage es zu meinen Kindern, weil manchmal, wenn ich zu meinem Kind sage, mach das nicht, sage ja, aber meine Schwester hat das gemacht. Und ich sage zu ihnen, zweimal falsch, mach die Sache nicht richtig. Ja? Das heißt, auch wenn das Christentum ein Gewaltpotenzial in der Vergangenheit gehabt hat. Das ist keine Rechtfertigung, dass die IS Menschen in Ma'lula und in Homs umbringt.
Lass uns mal auf Migrantinnen und Migranten zu sprechen kommen, die mit muslimischem Hintergrund jetzt nach Deutschland kommen. Was erschwert denn Begegnung oder Integration aus deiner Sicht, Carsten?
Also ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten viel zu lernen. Also Integration ist schon ein beiderseitiger Prozess. Man kann jetzt nicht als Mehrheitsgesellschaft sagen, nur integriert euch im Sinne, passt euch an und gleichzeitig auch andersrum natürlich nicht. Ja, also wer hier hinkommt in unser Land, natürlich hat eine Verantwortung, sich auch ein Stück weit anzupassen, sich einzulassen auf das Land, das ihm Zuflucht gewährt. das ihm auch unglaublich viele Rechte ermöglicht. Aber er hat natürlich auch eine Verpflichtung, die Rechtsordnung, die Verfassung, vor allem eben das Grundgesetz, die Grundrechte auch anderer Menschen, auch derer, mit denen er vielleicht im Heimatland keinen Kontakt hatte oder vielleicht sogar verfeindet war, anzuerkennen. Ja? Das ist ganz wichtig und das muss auch eingefordert werden können. Auf der anderen Seite hat natürlich eine Mehrheitsgesellschaft, wenn sie Integration wirklich will, auch steht sie auch in der Pflicht, sich auf die Zugewanderten zuzubewegen. Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer anderen Religion oder ihres anderen Glaubens einfach pauschal abzulehnen, das Gespräch komplett zu verweigern, ja, dass dann Integration schwer wird, die Türen zu verschließen, ja, in den eigenen Milieus und Kreisen nur sozusagen eben diese einseitig negativen Wahrnehmungen zu verbreiten und dadurch auch Hass zu säen, das ist natürlich auch etwas, was Integration behindert, ja, und das ist ein Teufelskreis. Insofern eine beiderseitige Geschichte, wo ich schon Schlüsselfragen sehe, auch ein bisschen, wenn wir auf die Biografie von Yasir schauen. Eine Schlüsselfrage wäre die Glaubensfreiheit. Mhm. Hat ein Mensch wie Yasir die Freiheit, sich auch vom Islam zu lösen, wenn er innerlich zu einem Prozess kommt, zu einer Überzeugung kommt, dass Jesus Christus für ihn der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Darf er das dann öffentlich auch bekennen? Diese Freiheit müssen auch Muslime, die hier in unser Land ziehen, anerkennen. Mhm. So wie wir anerkennen müssen, auch als Christen, dass es auch Christen gibt oder Menschen, die in einem christlichen Kontext auf jeden Fall groß geworden sind, die sich für den Islam entscheiden. Da müssen wir auch ein volles Ja haben von unserer Rechtsordnung her, diese Möglichkeit gibt. Und wir wollen friedlich und freundschaftlich und respektvoll über grundlegende Unterschiede, die es gibt, auch ins Gespräch kommen.
Ja. Ja.
Wie kann denn der Dialog, der interreligiöse Dialog zwischen Christen und Muslimen hier im Land gefördert werden, Carsten?
Also ich benutze auch gern das Bild vom Begriffsschalen. Ja? Also wir müssen Begriffsschalen knacken. Das ist so ein Dilemma unseres Diskurses und manchmal, glaube ich, auch persönlicher Begegnungen, Gespräche, dass man dabei es belässt, so Schalen auszutauschen. Ja, ich finde wichtig, wir müssen tolerant sein und ja, Freiheit ist wichtig und wir sind für die Würde des Menschen und auch für die Religionsfreiheit. Aber wir müssen diese Schale knacken. Nicht unbedingt aus Misstrauen, aber einfach aus einem echten Interesse füreinander müssen wir darüber sprechen, was heißt denn auch immer wieder uns selbst mal Rechenschaft geben, was heißt für uns, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Für verschiedene Lebensbereiche mal durchdeklinieren und dann auch über Freiheit sprechen. Dass Freiheit eben auch heißt, die Freiheit des anderen. Genau die Freiheit, die ich ersehnt habe, die ich in meinem Heimatland vielleicht nicht gehabt habe, ist auch die Freiheit des anderen. Gilt aber auch im politischen Diskurs für die Mehrheitsgesellschaft. Meine Freiheit ist auch die Freiheit des Zugewanderten. Und dann auch im Bereich des Glaubens. Wir haben ganz viele gemeinsame Begriffe mit Muslimen, wo wir ganz viele Anknüpfungspunkte haben. Aber ich würde mal sagen, wir haben an entscheidenden Stellen, Jesus Christus wäre ein Beispiel, Abraham, Sünde, Vergebung. Wenn wir diese Schale knacken, dann kommen wir auch an sehr grundlegende Unterschiede. Und das ist hochspannend. Ich habe das selber häufiger erlebt und auch viel Wertschätzung erlebt, da wo ich sehr offen auch meinen Glauben bezeugt habe und anderen mitgeteilt habe. Sie schätzen das in der aller Regel, auch muslimische Gesprächspartner. Und wir haben leider in Teilen, würde ich sagen, auch im kirchlichen Islamdialog die Tendenz, dass man eben das nicht tut. Man scheut davor zurück, diese Schalen zu knacken, den eigentlichen inhaltlichen Kern seines eigenen Glaubens auch positiv gewinnend zu bekennen. Und dann natürlich brauchen wir die Bereitschaft auch zu hören, was denn jetzt die anderen glauben, ja, gerade auch die Muslime in ihrer Unterschiedlichkeit und wie sie die Begriffe füllen. Aber wir brauchen Ehrlichkeit, wir brauchen mehr Ehrlichkeit im Dialog und dann Wertschätzung oder biblisch gesprochen Wahrheit in Liebe. Und wenn das zusammenkommt, und da ist Yasir für mich ein großes Vorbild, auch mit seiner Geschichte und auch seinen Beiträgen in der Öffentlichkeit, dann glaube ich, kann Dialog echt gelingen und super spannend sein.
Wir merken, es ist ein sehr komplexes, umfassendes Thema, das wir gar nicht in der Kürze der Zeit behandeln können. Abschlussfrage an euch, was macht euch Hoffnung? Also gerade Yasir, bei dir, ne, du hast so eine Wahnsinnsgeschichte, so einen krassen Hintergrund und wenn man mit dir spricht, man merkt dir einfach nur Liebe an, also man merkt dir keinen Hass an gegenüber deinem Hintergrund. Was macht dir Hoffnung?
Es macht mir Hoffnung, dass Muslime meine Familie und Freunde sind. Ja. Und auf Arabisch haben wir ein Sprichwort, das sagt, Blut wird nie Wasser werden. Deswegen, ich liebe Muslime. Und sie sind ein Teil von meiner Geschichte. Was macht mir Hoffnung, ist Jesus Christus und die Auferstehung. Er hat den Tod besiegt. Der letzte Feind, die Menschheit. Und weil er das gemacht hat, dann habe ich Hoffnung, unsere Unterschiede und die Herausforderungen, die wir in dieser Gesellschaft haben, zu überwinden.
Danke. Carsten, was macht dir Hoffnung?
Dass es immer wieder Beispiele gibt, teilweise erlebe ich es selbst und wenn ich es auch beobachte und manchmal im Rahmen meiner Arbeit darauf stoße, wo sich Menschen als Menschen begegnen. Ne? Also das ist auch so ein Grundgedanke, Gott, jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, auch für uns Christen unheimlich wichtig. Wir haben die Glaubensgemeinschaft, die gemeinsame Hoffnung in Christus, die uns in besonderer Weise weltweit mit Christen verbindet. Aber wir haben auch die Gottesebenbildlichkeit, die uns mit allen Menschen verbindet. Auch denen, die unseren Glauben ablehnen, auch denen, die uns widersprechen, die uns in Frage stellen. Und das, wo diese Mensch-zu-Mensch-Begegnungen stattfinden, das macht mir Hoffnung.
Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr so viele wertvolle Impulse mit uns geteilt habt.
Danke.
Sehr gerne.
Wir müssen reden, bevor es zu spät ist, sagen Yasir Erik und Carsten Polans. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.